Ja, schönen guten Abend im Keplersdom. Ich begrüße Sie recht herzlich zum heutigen Abend. Zum Thema vielleicht ganz kurz. Also es gab eine Welle sozusagen von Filmen, wenn man das so nennen kann, um das Jahr 98 herum. Deep Impact und Armageddon sind zwei Filme, die Kassenschlager waren und das Thema, um das es heute geht, sehr populär gemacht haben. Und eine Frage, die sich natürlich dann immer stellt, ist, naja, was daran könnte wahr sein? Ist es so gefährlich? Ist es wirklich so? Oder ist es einfach nur übertrieben gewesen? Wir können heute begrüßen einen Fachmann, der uns darüber einiges erzählen kann, Roland Weinberger. Er ist heute, es gibt eine Biografie, die Sie durchlesen können, aber er ist heute außerordentlicher Professor, Universitätsprofessor der Universität Innsbruck und hat bis dato 250 Publikationen veröffentlicht und davon eben an die 100, die sich rein populärwissenschaftlich sozusagen an ein Laienpublikum wenden. Er hat mir vorher beim Kennenlernen gesagt, dass ihm das ein großes Anliegen ist, sozusagen eben das Wissen aus der Astronomie sozusagen auch in die allgemeine Bevölkerung, an die Interessierten zu bringen. Und was auch sehr schön ist, dass er heute in Linz ist, weil er vor genau 20 Jahren den Landeskulturpreis für Wissenschaft des Landes Oberösterreich erhalten hat. Und das war 1989. Und das ist sozusagen ein Jubiläum für Sie heute, wenn man es richtig sehen kann. Ganz kurz möchte ich noch auch vorstellen den Herrn Herbert Raab, der sitzt hier. Sie haben es vielleicht schon gesehen, wir haben heute hier nicht nur sozusagen Bildmaterial, sondern Sie können sich in ganz echt, in ganz wahrhaftig Meteoriten anschauen. Das sind reale Meteoriten und unter anderem aus der Sammlung von Herbert Raab, aber auch vom Herrn Obermeier, der die mitgebracht hat heute. Und Herbert Raab wird nach dem Vortrag von Herrn Weinberger kurz über die einzelnen Stücke sprechen, was sie bedeuten und was das Interessante daran ist. Sie können sie dann auch wirklich gern konkret anschauen. Ja, wir haben auch des Weiteren heute drei tragende Kräfte der Sternwarte Davidschlag hier, sehe ich. Ja, vielleicht können wir da nachher im Publikumsgespräch noch ein bisschen was erfahren. Die drei sind sozusagen Kleinplanetenjäger. Ja, werde, wenn ich darf, später mal kurz Fragen an euch stellen, wenn ich darf. Gut, dann würde ich zum Vortrag wechseln.
Meine Damen und Herren, ich bin so klein gewachsen, deswegen stehe ich lieber auf, ist am Anfang. Sie haben erst gehört von zwei Filmen, die vor etlichen Jahren so berühmt waren, Armageddon und Deep Impact und solche Sachen. Und die Frage ist, mit der fange ich es nämlich an, haben diese Filme maßlos die Gefahren übertrieben? Und ich sage Ihnen gleich die Antwort, die haben maßlos untertrieben. Wirklich, maßlos untertrieben. Aber auf das werden wir vielleicht noch ein bisschen zurückkommen. Beginnen tue ich eigentlich mit einer Frage an Sie. Sie denken vielleicht, das hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun. Und ob? Wer von Ihnen hat noch nie zumindest eine Sternschnuppe gesehen? Bitte aufzeigen. Ja, du hast noch nie eine Sternschnuppe gesehen. Doch schon. Also alle haben schon Sternschnuppen, mindestens eine gesehen. Ja, das hat mit dem heutigen Thema zu tun. Viele Leute wissen nicht, was eigentlich an der Sternschnuppe wirklich dran ist. Das sind nämlich Mikroasteroiden. Gefahr aus dem All, na sind die keine. Aber was ist denn eine Sternschnuppe? Also da sieht man normalerweise Sekundenbruchteile lang, sieht man eine leuchtende Spur. Und viele Leute glauben, aha, da verglüht etwas in der Erdatmosphäre und dieses verglühende Teilchen, das sieht man. Falsch. Was ist das, eine Sternschnuppe? Eine Sternschnuppe ist in Wirklichkeit vielleicht ein, zwei, drei Millimeter großes Staubteilchen, das mit etlichen 10.000 Stundenkilometern, kann auch 100.000 Stundenkilometer, kann auch 200.000 Stundenkilometer sein, warum erzähle ich gleich, in die hohen Schichten der Erdatmosphäre eindringt und in 80 bis 100 Kilometer Folgendes macht. Also so ein Teilchen, winzig klein, wie gesagt, ein halber Millimeter, ein Millimeter, zwei, drei Millimeter, saust mit wahnsinniger Geschwindigkeit hinein und verglüht. Und jetzt werden Sie denken, Moment einmal, wenn so ein kleines Ding verglüht in 80 oder 100 Kilometern Höhe, ja kann man das sehen? Na klarerweise nicht. Ein Streichholz in 100 Kilometer, das Sie anzünden in 100 Kilometer, so gute Adleraugen hat niemand. Was passiert dabei? Es wird die Luft, die Luftteilchen werden, Fachausdruck, ionisiert. Das heißt, die Luft wird zum Leuchten gebracht. Dieses Teilchen schlägt an Luftteilchen dran. Die beginnen zu leuchten. Die stieben auseinander auch. Deswegen hat der Schlauch eine gewisse Breitenausdehnung. Und entlang dieser Spur, wo dann diese Luftteilchen, also die Atmosphärenteilchen, aufgeheizt und zum Leuchten gebracht werden, da ist dann die Erscheinung, mit anderen Worten, wir sehen den leuchtenden Luftschlauch, aber nie das bisschen Leuchten, was das Verglühen des Teilchens zustande bringt. Das sind die Sternschnuppen. Ja, Sternschnuppen sind winzige Teilchen und jetzt zur Geschwindigkeit. Wieso Zehntausende oder gar 100.000 Stundenkilometer? Ganz einfach. Wie schnell bewegt sich die Erde um die Sonne? Das wissen wir Astronomen natürlich bestens. Mit 109.000 Stundenkilometer rast die Erde um die Sonne. Legen Sie sozusagen in Gedanken in die Bahn der Erde ein Staubteilchen, dann saust die Erde mit 109.000 Stundenkilometern da hinein. Das heißt, es wirkt auf uns so, als ob diese Staubteilchen mit 109.000 Stundenkilometern in die Erdatmosphäre eintrifft. Das kann natürlich von verschiedenen Seiten sein und darum kann die Geschwindigkeit von mir aus nur 20.000 Stundenkilometer sein. Aber wenn es der Erde entgegenrast, dann addieren sich die Geschwindigkeiten, dann hat man halt viel mehr, dann hat man halt über 200.000 Stundenkilometer. Soweit zu diesen Mikroasteroiden, den sogenannten Sternschnuppen, sagt man dann, wenn so etwas in die Erdatmosphäre eintritt. Was ist aber, wenn, das gibt es viel seltener, wenn das Ding von mir aus Fußball groß ist oder von mir aus einen Meter groß ist oder so, dann kommt es zu den sogenannten Boliden oder auch Feuerkugeln. Und sowas sieht man üblicherweise im Leben gar nicht oder einmal oder vielleicht zweimal. Ich habe es in meinem Leben einmal gesehen, zufälligerweise in der Nacht war ich im Auto, bin nach Südtirol gefahren, auf einmal habe ich von mir gesehen, und dann zerplatzt das Ganze. Das ist eine Sache von ein paar Sekunden üblicherweise. Das sind eben so und so große Dinger, die gibt es wie gesagt viel seltener, aber die könnten eventuell kleine Stückchen davon, kleine Bruchstücke bis auf die Erde herunterkommen. Die plumpsen dann herunter. Und die Feuerkugeln, da gibt es ganz wenige Aufnahmen davon. Gibt es ja so selten. Ich meine, geben tut es wahrscheinlich, während ich jetzt rede, ist irgendwo eine Feuerkugel vorhanden. Aber wer schaut die an und wer fotografiert sie denn? Wer hat denn eine Filmkamera an der Hand? Ja, gibt es auch. In den Anfang der 90er Jahre, und jetzt komme ich zu dem, Anfang der 90er Jahre haben mehrere Leute eine relativ lang dauernde Feuerkugel fotografiert, das hat man dann so in einem Film zusammengeschnitten. Das ist also kein Trick und das schauen wir uns an, während da drauf getippt wird, sieht man schon, wie sich verschiedene Teile da lösen, ne? Das zerfällt in der Luft. Ja, der größte Teil rast vorne ran und jetzt schauen wir dann, wo das passiert ist. Und was damit passiert ist. Weil da ist ein kleines Stückchen, hat überlebt. Und? Zack. Ja. Ja, übrigens, der Bursch seinerzeit, dem dieses Auto gehört, das war ein Windhund, der hat das unter seinem Auto gefunden, hat das teuer an ein Museum verkauft und dann ist er draufgekommen, wie schaut das genau aus? Ja. Und dann hat er gesucht, ob er irgendwelche so ähnliche Stückchen, Steine normal findet. Die hat er teuer verkauft, eine ganze Wagenladung verkauft und ist reich geworden damit. So, und jetzt zieht sie mich nieder. Jetzt rede ich weiter von hier. Ja, wir reden ja von Asteroiden, Gefahr aus dem All, aber über das will ich nicht gleich am Anfang sagen. Aber wir haben ja gesehen, so etwas kann runterkommen und kann also eine Beschädigung hervorrufen. Aber das weitaus meiste von diesen Trümmerstücken, die es in unserem Planetensystem in milliardenfacher Anzahl gibt, das erstens einmal kommt nicht zu der Erde, trifft nicht die Erde und wird, wenn es die Erde trifft, die Lufthülle trifft, normalerweise die Reise in der Atmosphäre beenden, indem das Ganze verglüht. Ja, da kann man jetzt sagen, ab welcher Größe schlägt es denn durch? Ja, das hängt nicht nur von der Größe ab, am Ende rede ich dann davon, als auch als Überleitung zu dem, was hier dann gezeigt wird. Es hängt von der Zusammensetzung ab. Man kann sich leicht vorstellen, dass etwas ganz Kompaktes, was von mir aus Eisen besteht, da reicht auch aus, ein so großes Ding, was die Erdatmosphäre trifft, das schlägt dann durch oder die Reste davon. Aber was ist, wenn das Ganze von mir aus so groß wie das Zimmer ist, aus gutem Grund sage ich das, aber aus einfach einem Stein besteht? Normalerweise bis 20, 30 Meter, ja bis 50 Meter kommt es nicht durch, sondern es wird so aufgeheizt bei dem Eintritt in die Erdatmosphäre, dass das Ganze zerplatzt. Vielleicht kommen kleine Trümmerstückchen runter, aber so richtig eine Gefahr gibt es dann nicht. Jetzt kann man sagen, fantasiere ich da nur oder gibt es denn dafür, dass sowas relativ Großes, 20, 30, 40, 50 Meter in die Erdatmosphäre eingetreten ist und dann nicht die Erdoberfläche in die Erdoberfläche eingeschlagen hat. Gibt es denn da ein Beispiel? Jawohl, gibt's. Genau vor 101 Jahren, 1908, in der steinigen Tunguska, Gott sei Dank, da ist sowas passiert. Man rechnet zurück und glaubt heute zu wissen, ein sogenannter Steinmeteorit, ich gehe dann auch auf diese Worte noch ein, der ist da runtergesaust in etlichen Kilometern Höhe, ist er dann so abgebremst worden, so erhitzt worden, dass er zerplatzt ist. Und die Druckwelle hat dann 2000 Quadratkilometer Wald umgelegt. Ja? Und diese Spuren vom Wald, das hat man erst jahrzehntelang hat man das genauer untersucht. Und wie gesagt, behauptet wird auch, dass doch einige Leute umgekommen sind. Das ist aber nicht ganz sicher. Aber jedenfalls, da hat man auch keine Spuren von diesem Ding, keine Steine gefunden. Also das ist auch eine Möglichkeit. Das, stellen Sie sich vor, dass so etwas, was übrigens alle 100, 200 Jahre typischerweise vorkommt, über stark bewohntem Gebiet stattfindet. Ist nicht so lustig, aber es gibt viel schlimmere, aber viel seltenere Sachen. Jetzt zur Begriffsbildung. Jetzt haben wir von den Sternschnuppen gehört. Wie nennt man denn? Ja, das sind Staubteilchen. Aus dem Sonnensystem, die sind seinerzeit entstanden, so wie auch die großen Asteroiden, als das Sonnensystem sich gebildet hat, aus Gas und Staub, welches es in großer Anzahl zwischen den Sternen auch heute gibt. Vor 4,6 Milliarden Jahren hat sich aus so einer von vielen, vielen Wolken durch Zufall, sage ich gleich, hat sich da Sonne gebildet, Planeten gebildet und viele, viele Trümmerstücke, Kometen, Monde und auch kleine Staubteilchen bis hin zu großen Asteroiden, großen Trümmerstücken. Wobei der Staub auch dadurch häufig entstanden ist, dass dann Asteroiden, also Felsbrocken, aneinander gestoßen oder vorbeigeschrammt sind und da zerbröselt sind. Also das Ganze ist 4,6 Milliarden Jahre alt und wenn Sie dann später das beäugen werden, was da hier liegt, das ist 4,6 Milliarden altes Material, wirklich Urmaterial. Soll ich aber nicht vergessen, Zufall habe ich erst gesagt, muss ich auch noch kurz erwähnen. Ja, es gibt also im Weltall, in unserer Milchstraße und auch in anderen Milchstraßen zwischen den Sternen fein verteilte Gase und Stäube, die verdichten sich an verschiedensten Stellen, an tausenden Stellen zum Beispiel in unserer Milchstraße auch jetzt. Und was ist, wenn in der Nähe zufälligerweise ein Stern explodiert? Und so war das durch Zufall. In der Nähe unserer Urwolke ist ein Stern explodiert, die Explosionsfronten haben das Ganze zusammengestaucht, das hat sich schneller gedreht. Das war verformbar, was sich schneller dreht, wird zu einer Scheibe. In der Mitte hat die Schwerkraft das Wesentliche hingezogen. Da ist die Sonne draus geworden und aus der Scheibe haben sich die Planeten gebildet, die Monde rundherum und die Staubteilchen und die Asteroiden. Ja, und damit sind wir halt auch bei den Asteroiden letztendlich gelandet. Staubteilchen nennt man die ganz kleinen. Wie nennt man die da? Und so, die nennt man Meteoroide. Ja. Die ganz großen nennt man dann Asteroiden, wobei es keine klare Grenze gibt, das ist eh klar. Also ich meine, das kann man nicht sagen, ab 10 Meter sagt man Asteroid, aber wenn es so richtig groß sind, ab 100 Meter sagt man auf jeden Fall Asteroid dazu. Und wenn so ein Ding eintritt, wie wir es da auch gesehen haben, das war eine Feuerkugel und eine Leuchtspur zieht, ja, das ist dann die Leuchtspur, sagt man, der Meteor, manchmal sagt man auch das Meteor. Und wenn was runterkommt und gefunden wird auf der Erde, dann ist das ein Meteorit. Also das müssen wir uns auch nicht merken, aber nur, Sie sollen das gehört haben, dass es da verschiedene Ausdrücke für das Ganze gibt. So, nach dieser Vorrede tun wir jetzt, schauen wir weiter. Ich habe nur insgesamt 7 Bilder mitgebracht. Es soll ja, bin ja gewarnt worden, wohl nicht unter Androhung von Todesstrafe, aber die Uhren werden wir noch länger gezogen, als sie eh schon sind, wenn ich zu viele Bilder zeige. Wir sehen hier ganz unten, das sehen die wenigsten von Ihnen, aber ich sage, so ein langes Stückchen steht 10 Kilometer da dabei und da ist ein kleiner Ausschnitt von Asteroiden. Man sieht schon dieses Ding da, naja, das hat, was weiß ich, 60, 70 Kilometer Länge. Wir sehen da wieder was Längliches, wir sehen da was Rundliches. Das sind übrigens die 2 Marsmonde, das sind eingefangene Asteroiden vom Mars. Ja, und wir sehen das da wieder. Und was erkennen wir? Diese Dinge sind selten rund. Wenn man sagt, Kartoffelform haben sie, dann kommt man am ähnlichsten auf die ungefähre Form. Und wenn man die Oberfläche anschaut, von den übrigens meisten Asteroiden, dann sieht man, da gibt es eine Reihe von Einschlagkraterchen. Das heißt, auch diese Dinger werden dauernd bombardiert. Ja, überlegen wir uns. Auch die Asteroiden, die üblicherweise in ihrem Hauptteil zwischen Mars und Jupiter sind und dann weit jenseits des Planeten Neptun, die werden ununterbrochen im Laufe ihres Lebens bombardiert. Die sind übersät von Kraterchen, also wo kleinere Trümmerstücke einschlagen. Ja, und wenn man sich unsere Monde anschaut in unserem Planetensystem und etliche Planeten, unseren Erdmond beispielsweise oder den Mars, ja, da wimmelt es vor Kratern. Und die Frage ist, warum? Weil diese Trümmerstücke in unserem Große und Kleine in unserem Planetensystem herumschwirren. Und wenn ein Mond oder Planet keine Atmosphäre oder kaum eine Atmosphäre hat, ja, dann ist dieser Schutzmantel weg und dann rumps, immer wieder passiert das. Und das meiste ist passiert vor 4 Milliarden Jahren. Da haben Uranus und Neptun ihre Bahnen getauscht und da ist Unruhe in die Asteroiden gekommen und da hat es ein Bombardement gegeben. Aber das Bombardement hat bis heute nicht ganz aufgehört. Also, wir sehen schon, und wir sollten uns, wenn wir so ein Bild sehen, wie da bei dem Asteroiden Ida, wir sollten uns jetzt schon beginnen zu fragen, hoppla, und die Erde, ist denn die auch getroffen worden? Und die Antwort lautet, na wohl, die ist sehr wohl getroffen worden, die Erde. Also was sind Asteroiden noch einmal? Es handelt sich um mehr oder weniger feste Felsbrocken mit verschiedener Zusammensetzung aus der Urzeit des Sonnensystems, wobei nicht alle so geboren sind, wie sie da ausschauen. Viele sind zusammengestoßen im Laufe der Jahrmilliarden, sind zerbrochen, sind bezüglich ihrer Oberfläche geformt werden. Aber das Material ist 4,6 Milliarden Jahre alt. Ja, jetzt gehen wir weiter zum nächsten Bild und schauen uns jetzt ein eigentlich schreckerregendes Diagramm an. Was ist da aufgezeichnet? Auf der unteren Achse sieht man Jahre. Es geht los 1980, das sieht man auch auf den kleinen Bildschirmen, weil Sie können das nicht alle sehen, ja. 1980 bis, ja eigentlich geht es bis 2009, Anfang dieses Jahres. Und wie viele Asteroiden, ich habe Ihnen ja gesagt, der Hauptteil der Asteroiden ist weit draußen zwischen Mars und Jupiter oder noch weiter draußen, aber es gibt nicht allzu wenige, die auch die Erdbahn kreuzen. Und das nennt man bekannte Naherdasteroiden, also solche, die vom Prinzip her die Erde treffen könnten. Wie findet man denn diese Dinger? Na beispielsweise, da spielen übrigens die Freizeit der Amateurastronomen auch eine große Rolle, aber ich rede als Fachastronom und rede, wie machen das die Fachastronomen, das ist ein kleiner Teilgebiet, aber wichtig ist auch Teilgebiet der Astronomie. Es gibt längst Robotteleskope, da fährt kein Mensch mehr hin, Robotfernrohre, sondern die steuert man vom Heimatinstitut, die stehen in Chile und in Hawaii und irgendwo, die fotografieren den Himmel ab, dort, und dann von mir aus eine Stunde später wieder, zack, die Bilder werden, elektronische Bilder werden automatisch überlagert, werden verglichen, ob es da irgendein Objekt gibt, das die Position verändert hat. Wenn ja, ist Alarm, dann wird das weiterverfolgt. Kurzum, mit Robotwissenschaft sozusagen, werden ein Teil, ein großer zunehmender Teil dieser Objekte entdeckt. Und jetzt sehen Sie oben, wie viel Ja, Sie sehen was Blaues und was Rotes. Reden wir zuerst vom Roten. Und beim Roten sehen wir, dass über die Jahre hinweg immer mehr und mehr gefunden worden sind. Und wie viel haben wir jetzt? 800. Und was ist Rot? Das sind solche, die einen Kilometer oder mehr Größe haben. Einen Kilometer oder mehr Größe haben. Und die anderen, ja, diese 6000, die sind halt kleiner, aber da werden nicht Staubteilchen gezählt. Die zählt man gar nicht, ja. Da werden schon ordentliche Bröckchen mit zumindest Dutzenden Metern, kann man übrigens auch im Wesentlichen nachweisen. 6000 kennt man jetzt. Und wenn Sie denken dran, wie das jetzt in 10 Jahren ausschauen wird, wenn man den Himmel noch besser untersucht hat, was muss ich Ihnen sagen, da wird man wahrscheinlich 10.000 oder 15.000 kennen dann, während die ganz Großen vielleicht nie so die Tausenderzahl erreichen werden. Also erdbahnkreuzende, wie ich oben geschrieben habe, potenziell für die Erde gefährliche Asteroiden. Also solche, die im Prinzip die Erde treffen könnten, aber die Erde ist nicht leicht zu treffen. Unser schöner Planet ist ein winziger Punkt im All, muss man extra dazu sagen. Dass ein Asteroid gerade unsere Erde trifft, eine von denen, ist sehr unwahrscheinlich. Und es ist auch kein einziges dieser Objekte ist dabei, wo man sagen kann, mit Sicherheit trifft auch nur eines von diesen 6000 bekannten Objekten in den nächsten, 100 Jahren die Erde. Aber es gibt ein paar, die ziemlich in der Nähe vorbeischrammen und man hat ja längst nicht alle entdeckt. Jetzt gehen wir zum nächsten Bild. Und jetzt, das ist was Interessantes, sehen wir die Krater, die man auf der Erde kennt. Und zwar sind im Wesentlichen wichtig die rosanen Punkte. Die anderen sind nur Möglichkeiten und die anderen sind sicher. Und wie viel kennt man? Oben habe ich es eh geschrieben. Heute kennt man ca. 200 Krater auf der Erde. Ja, warum kennt man am Mond Millionen von Kratern? Na ganz einfach, am Mond sind alle, mehr oder weniger fast alle Spuren des Bombardements, wie gefroren für alle Ewigkeit, die sind einfach konserviert. Auf der Erde, ja, schauen Sie mal dahin, warum? Ist ja klar, warum findet man, ich darf niemand anleuchten, da nichts? Ja klar, Amazonas, wie sollte man da im Urwald, wenn sich da ein Krater gebildet hat, der ist ja längst überwuchert und überschwemmt worden, wie sollte man das finden? Dass man in Grönland nichts findet, eh klar. Ist ja vom Eis zugedeckt. In der Antarktis, ich leuchte es nicht hin, ganz unten. Ja, dort sieht man einen neben dem Herrn. Das sieht sehr gefährlich. Also nicht wegen meinem Laser, sondern wegen einem Krater. Also einen hat man da gefunden. Ja, und warum? Ja, warum findet man zum Beispiel in Sibirien relativ wenig? Na, überlegen Sie, gefrorener Boden, wenn da was reinrumpst, wird das Eis aufgeschmolzen, Permafrost, das friert wieder zu, da wird Dreck drüber geweht, es ist nicht mehr. Ja? Also, wir müssen schauen, wo gibt es denn altes Gestein, sehr altes Gestein, wo möglichst Wind und Wetter und Plattentektonik das nicht kaputt gemacht hat. Ja, in Australien, hier in Skandinavien gibt es ja alte Gesteine, in Nordamerika gibt es das, im Himalaya natürlich nicht. Wenn da Krater waren, dann hat die Bildung des Himalayas, die hat natürlich kaputt gemacht. Also, wir kennen sowieso 200. Gegeben insgesamt hat es natürlich ungleich mehr. Aber die sind halt durch die Kontinentverschiebung, durch Wind und Wetter sind die zerstört worden. Da unten ist übrigens ein Bild, das was so blau da schaut, eine Herausvergrößerung so eines Kraters auf der Erde. Das ist einer hier in Afrika. Ja, der ist von einem See gefüllt worden und der schaut recht schön aus, kreisrund, und jetzt werden Sie sich vielleicht, manche von Ihnen denken, Moment einmal, ha, Vulkanismus, kennt man denn nicht Vulkankrater, da bilden sich denn da nicht die Forscher ein, das ist vielleicht der Vulkan gewesen, das hat ja nichts mit einem Krater nichts zu tun, na, das kann man heute ziemlich genau sagen, denn wenn so etwas einstürzt, dann wird das Gestein ganz enorm geschockt. Das wird völlig zusammengedrückt auf eine Art und Weise, wie es ein Vulkan nie hätte. Und wenn man das findet in den umliegenden Gesteinen, diese Schocknachweise, dann weiß man, dass das kann kein Vulkan machen. Das muss mit riesiger Gewalt, darum habe ich ja von den Geschwindigkeiten geredet, auf die Art und Weise passiert sein, wie ich gesagt habe. Und wie gesagt, da steht eh ganz links, was die Kreise bedeuten, die großen. Da gibt es ganz ordentliche große Krater und da gibt es viele kleine. Und es gibt natürlich auch Gegenden, die hat man genauer untersucht als andere, muss ich auch dazu sagen. Aber jetzt sehen wir, hoppla, die Erde war Ziel von Asteroideneinstürzen. Na, mein Lieber, und gar nicht so wenig. Ja, und haben denn die wirklich was Namhaftes bewirkt, diese Asteroideneinstürze? War denn da irgendwas Gefährliches dabei? Es gäbe uns nicht, liebes Publikum, uns Menschen gäbe es nicht, wenn nicht etwas passiert wäre vor einiger Zeit. Aber jetzt schauen wir uns, bevor das erzählt wird, was passiert ist, ein paar Krater an. Das ist nicht so richtig als Krater zu erkennen, aber das ist auch einer durch Untersuchungen, da haben sich zwei Seen gebildet. Das da, da hat sich ein See gebildet, weil es da ein bisschen tiefer liegt, kreisrund, ein weiterer Krater, ein Asteroid ist beim Einsturz, das haben wir auch durch den Film am Anfang gesehen, in zwei Teile zerbrochen, rums, rums. Da hat also zwei Löcher geschlagen, auch da haben sich zwei Seen gebildet. Da unten, das da, sehen Sie auch deutlich, also auch das kann man untersuchen. Und der wohl berühmteste und bestuntersuchte Krater, da schauen wir rein, der ist in dem linken langen Bild unten. Das ist der Beringer Krater in Amerika, in den Vereinigten Staaten. 1,2 Kilometer groß, 180 Meter tief. Den kann man besichtigen, da kann man runterfahren, das kann man sich anschauen. Und da weiß man, so wie bei vielen, aber längst nicht allen anderen, wann der entstanden ist und wodurch. Entstanden ist der astronomisch gesehen vor einem Augenzwinkern. Astronomisch gesehen, ich habe immer wieder betont, 4,6 Milliarden Jahre ist auch die Erde alt. Der ist vor 50.000 Jahren entstanden. Also vor einem Schnipser. Vor 50.000 Jahren. Und der ist von einem 50, 60, 70, 80 Meter großen Meteoriten geschlagen worden. Hoppla, habe ich Ihnen nicht gerade gesagt, 1,2 Kilometer groß und 60, 70 Meter großer Asteroid gibt's doch nicht. Na, ich schwindle Sie nicht an. Jetzt muss ich schon wieder aufstehen. Wieso? Sind die Krater immer viel, viel größer, 20, 25, 30 Mal größer als das einstürzende Objekt? Wenn so ein Ding mit 100.000 Stundenkilometer eintrifft, dann donnert es hinein. Ich sage Ihnen ein Beispiel vom nächstgelegenen Krater, da weiß man das ganz genau. Wenn man fragt, wo ist der nächstgelegene Krater? Von mir aus, von Linz aus. Das ist das Nördlinger Ries. Ja? Vor 15 Millionen Jahren ist da ein wahrscheinlich relativ großes Objekt eingestürzt, aber auch nicht wahnsinnig groß. Also die Asteroiden, die Sie da erst gesehen haben, sind viel, viel größer. Hat ungefähr eine Energie von 250.000 Hiroshima-Atombomben freigesetzt, aber jetzt kommt es wegen der Größe, hat das Erdreich ungefähr einen Kilometer tief eingedrückt beim Einsturz und jetzt kommt's und das Erdreich ist dann zurückgefedert und dabei entsteht der Krater. Und darum sind die Krater durch das Zurückfedern immer wesentlich größer als das einstürzende Objekt. Das Nördlinger Ries ist ein ganz reizvolles Städtchen, Nördling, das muss man gesehen haben, die einzige mittelalterliche Stadt mit einem vollkommen kreisrunden, intakten Stadtmauer. Herrlich, gibt es auch ein Museum dort, kann man das alles lernen. Also, so entsteht es und drum die Erklärung zu dem Beringer Krater da, warum das so ist, wie ich erst gesagt habe, nämlich, dass der viel größer ist als das einstürzende Objekt. Ja, aber jetzt komme ich zu dem, was ein bisschen unangenehmer wird jetzt. Oder auch angenehm, wir verdanken dem ja unsere Existenz. Bitte. Ja, der Kixkulub-Krater. Gehen wir zwei Bilder zurück. Ich zeige Ihnen, wo der ist. Ja? Hier. Halbinsel Yucatan. Und wenn Sie da drüber fliegen würden, oder würden sagen, den Krater, den schauen wir das nächste Mal an, wenn wir in die Gegend kommen. Na, den finden Sie nicht. Der ist nicht mehr von oben zu sehen. Da gibt es schwere Messungen, eigene Messungen, wo man von Satelliten aus die Verdichtungen des Gesteins, des längst zugeschüttet, darstellen kann, wie hier. Und da hat man gefunden, das ist circa 180 Kilometer groß. Ja? Also das war ein ungefähr 10, 12 Kilometer großer Asteroid, der da eingestürzt ist. Vor 65 Millionen Jahren. Und das ist Folgendes ist da gewesen, meint man heute zu wissen, beim Einsturz sind sogenannte Schockwellen durch die Erde gelaufen, dadurch sind viel Vulkane erwacht und haben zusätzlich noch Dreck in die Luft geschleudert. Und das Ding alleine hat ein paar Milliarden Kubikkilometer noch dazu sozusagen saures Gestein, was zu sauren Regen geführt hat, in die Luft raufgeschleudert. 97-98% des Sonnenlichtes waren für einige Jahre sind abgehalten worden, zur Erde zu dringen. Was ist die Folge? Die Pflanzen sind langsam, es geht ja nicht schlagartig, langsam zugrunde gegangen. Die Saurier, die eh schon am absterbenden Ast der Evolution waren, von Vulkanismus rede ich gar nicht, habe ich nur kurz erwähnt, ja. Ja, die Pflanzenfresser sind zuerst langsam eingegangen, dann haben noch die anderen Saurier, die die Pflanzenfresser als Aas gefressen und haben noch überlebt. Also es ist nicht schlagartig gegangen. Und so war es dann bald, nach kurzer, relativ kurzer Zeit, war es dann aus mit der Saurierei. Damals gab es ungefähr rattengroße Vorgänger der Säugetiere, unsere Vorfahren, wir gehören ja bekanntlich zu den Säugetieren, und da haben etliche dieses Inferno, die haben nicht viel Nahrung gebraucht, die haben das überlebt. Und so verdanken wir eigentlich, und aus denen sind wir dann geworden, diesem Ding unsere Existenz. Ja? Also dann haben sich die Säugetiere zur beherrschenden Macht auf unserem Planeten entwickelt. Ja. Aber, wie man heute meint zu wissen, jetzt gehen wir nur mit zwei Fotos oder drei Fotos zu der Karte zurück. Das da. Also, für diejenigen, die das, der da, ja, der man in der Antarktis gefunden hat, der über 200 Kilometer Größe hat, man kann heute auch viel besser berechnen, was da passiert. Der war noch viel größer, der Asteroid, der damals eingestürzt ist, und zwar vor 250 Millionen Jahren. Und der, das weiß man heute, glaubt man zu wissen, man kann das mit Modellen nachrechnen, da haben derartige Schockwellen die Erde durchströmt, die bündeln sich auf der anderen Erdseite. Und was war auf der anderen Erdseite damals? Sibirien. Und da sind riesige Vulkane sind da aufgebrochen. Und so, und jetzt gehen wir wieder zu dem Bild hin, durch diese Kombination dieser ganzen Geschichten, und jetzt gehen wir, jetzt drücken wir einfach nur draufdrücken, weil jetzt kommt der Text, einfach draufdrücken, ja. Dort, was ich geschrieben, dort meint man heute, vor 250 Millionen Jahren starben mehr als 99% aller Land- und Wasserlebewesen, weil das ganze Wasser ist auch versaut worden. Das heißt, die Meereslebewesen sind auch noch gestorben. Da hat das Leben das gerade noch geschafft, wie gesagt, die völlige Vernichtung zu überdauern. Was lernen wir daraus? Ich rede eh schon zu lang. Sonst werden mir die Ohren langgezogen, jetzt muss ich gleich aufhören. Was lernen wir daraus? Die Erde wurde getroffen, das Leben wurde immer wieder mal fast vernichtet. Und jetzt komme ich kurz zu den Filmen zu sprechen. Die Filme untertreiben maßlos. Wer diese Filme, wir haben zumindest einen von diesen Filmen gesehen, bitte kurz einmal aufzeigen. Ja, das sind vielleicht ein Drittel. Da ist zum Beispiel eine Szene, ein Liebespaar gehört natürlich dazu. Die sehen, wie da jetzt der Asteroid hereinrast, die leuchtende Spur kommt dahin, dann wissen sie, die stürzt ins Meer, es kommt die Flutwelle, die sind auf dem Hügel rauf. In Wirklichkeit, wenn das so wäre, würden die schon längst zur Asche zerfallen sein. Denn wenn das Ding da daherrast, ist eine derartige Hitze, dass es einen vielleicht 1000 Kilometer breiten Streifen schon verbrennt völlig unterhalb. Ja? Also das heißt, es ist untertrieben. Aber da kannst du keinen Film machen, ne? Ohne Liebespaar, das geht nicht. Ja? Also untertrieben. So, und jetzt mache ich ein bisschen kurz. Und jetzt zeigen wir auch das letzte Bild, und das lasse ich dann stehen. Da habe ich hingeschrieben, unsere schöne blaue Erde, unser blauer Planet, die Zukunft unseres blauen Planeten wird vermutlich von Asteroiden in Zukunft etwas mitbestimmt werden, darf ich vorlesen, denn die Erde wird auch in Zukunft Ziel von Asteroiden sein. Eine Asteroidenabwehr ist längst in Planung. Ob sie erfolgreich sein wird, das muss jetzt als Astronom schreiben, was jetzt kommt am Ende, steht noch in den Sternen. Ja, ich komme gleich dazu, aber jetzt darf ich Sie auch beruhigen. Erstens einmal, was wirklich Großes, Gefährliches wie das Sauriersterben statistisch passiert alle 100, 200 Millionen Jahre. Wann es passiert, wissen wir natürlich nicht. Ja, aber es passiert äußerst selten. Sowas wie ein paar tausend Quadratkilometer Wald wie vor 100 Jahren, das rechnen wir aus statistisch alle 100, 150, 200 Jahre. Also ist sozusagen schon Zeit, dass wieder was passiert. Na, ich will nicht boshaft sein, aber so etwas zerstört nie das Leben auf unserer Erde. Das würde halt ziemliche Zerstörungen hervorrufen. Also wir brauchen keine Sorge haben, dass uns vermutlich in der nächsten Zeit ein Stück Weltallmüll, und zwar natürlicher Weltallmüll, auf den Kopf fällt. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Und man macht bereits, darum hat man ja auch diese ganzen Robotteleskope und darum arbeiten ja viele Leute und da tragen, ich betone es noch einmal, weil das so wichtig ist, weltweit wirklich auch Amateur-Freizeitastronomen wesentlich bei, solche Objekte zu finden. Man wird mehr und mehr von diesen Objekten finden können, nur alle wird man längst nicht finden können. Und deswegen gibt es schon seit langer Zeit Überlegungen, die erst später dann, als die Sowjetunion zerfallen ist, ist dann bekannt geworden, dass die Sowjetunion seinerzeit schon lange Überlegungen gemacht hat, was könnte man tun, angenommen man beobachtet, es kommt ein Asteroid daher, was kann man tun? Die haben dann schon erste Überlegungen angestellt und in der Zwischenzeit weiß man, verschiedene Staaten, die Amis sowieso, überlegen sich, was könnte man tun. Und es gibt sogar schon eine UNO-Resolution zur Gefahrenabwehr von Asteroiden. Und jetzt kommt das Unangenehme. Eigentlich kann man nichts Rechtes tun. Warum nicht? Überlegen wir mal. Angenommen, es käme ein, was weiß ich, mehrere Kilometer großer Asteroid und da heißt es, in 2-3 Jahren, ist nicht ausgeschlossen, sage ich extra, unwahrscheinlich nicht ausgeschlossen, würde der mit der Erde oder in 20 Jahren kollidieren. Mit der heutigen Waffentechnologie werden Sie sich sagen, na, da sollten die Militärs gefälligst das tun, dass sie mal ihre Atomraketen sinnvoll einsetzen, schicken wir ein paar Raketen dorthin, zack, und der Spuck ist vorbei. Nein, der Spuck ist nicht vorbei. Denn die Gefahr ist, die Idee hat man praktisch schon wieder fallen gelassen, die Gefahr ist, dass so ein Asteroid in 2-3 Trümmerstücke zerbricht. Die werden erst recht auf die Erde runterrasen und die werden ein viel größeres Gebiet zerstören, als wie nur ein Trümmerstück. So geht's nicht. Ja, wie denn sonst? Dann hat man alle möglichen skurrilen Ideen entwickelt. Für die kleineren, ein paar hundert Meter groß, könnte man ein ganz schweres Raumfahrzeug in der Nähe des Asteroiden parken und durch die Anziehungskraft des Raumfahrzeuges über lange Zeit kann man den Asteroiden ganz langsam aus der Bahn lenken, ja, wenn man 20, 30 Jahre Zeit hat. Ja? Dann gibt es sogar eine Überlegung, und die klingt verrückt, aber die ist auch nicht so dumm, dass man bei Asteroiden, die sich ganz langsam drehen, manche drehen sich sehr schnell, dass man eine Seite weiß ansprüht, weil dann da mehr Licht sozusagen zurückgestrahlt wird von der dunklen Seite und dann kriegt er einen leichten Impuls und wird möglicherweise leicht auf die Seite gedrückt. Und so hat man alle möglichen Überlegungen gemacht, was man tun kann und es gibt den Abwehrmechanismus gibt's nicht. Also das, wenn es so wäre, dass man, und damit komme ich jetzt auch so gut wie zum Ende, wenn es so wäre, dass also ein Asteroid von mir aus mit 1 Kilometer, mit heutiger Technologie, es hieße, der würde in 10 Jahren mit der Erde kollidieren, dann nützt gar nichts. Wahrscheinlich wird die Welt alles Mögliche tun, wahrscheinlich wird man eine Menge Atomraketen dann doch einsetzen, dann wird es trotzdem Zerstörung geben, aber wie gesagt, eine Hilfe gibt es nicht. Eine Sache ist nämlich möglich, und da können die ganzen Robotteleskope nichts tun. Wenn ein Asteroid ungefähr aus Richtung der Sonne kommt, dann kann man das nicht wahrnehmen. Der Vorteil wäre, wenn ein großer kommt, mit einem Schlag wären wir weg. Ne? Wir würden sozusagen gesund ins Bett gehen und dann tot aufwachen am nächsten Tag. Ja? Also, und jetzt beruhigend, es passieren diese großen Asteroideneinstürze sehr selten. Die Erde wird wahrscheinlich nicht deswegen die Menschen werden nicht deswegen die Menschheit zugrunde gehen, weil ein Asteroid einstürzt. Das werden wir schon selber besorgen, dass wir uns umbringen. Aber die Gefahr ist erkannt. Die Gefahr war in der Vergangenheit da. Wir verdanken ihr die Existenz. Die Gefahr ist potenziell weiter für die Zukunft vorhanden. Aber dennoch sage ich mit so einer Art Bibelwort, aus gutem Grund, fürchtet euch nicht. Und jetzt sollte sich auch niemand fürchten, das Angebot wahrzunehmen, das wir hier eben von den beiden Herren 4,6 Milliarden Jahre altes Gestein zum Beäugen und möglicherweise sogar zum Angreifen haben. Und ich möchte den Herrn Ingenieur Raab bitten, dass er ein paar Worte zu dem Ganzen sagt. Aber ich bedanke mich immer für die Aufmerksamkeit.
Ja, danke für die. Das funktioniert, das hört man mich, ja?
Ja.
Danke für die Einladung, dass wir diese Stücke da präsentieren dürfen. Ich möchte eigentlich gar nicht zu viel sagen, weil die Stücke ja an sich für sich sprechen. Ich möchte Ihnen nur ein bisschen Gusto machen, dass Sie wirklich die Gelegenheit ergreifen, nach vorne zu kommen und diese Dinge anzusehen. Wenn man Meteoriten im Museum sieht, dann sind es meistens hinter Glaskästen verschlossen und man hat selten die Gelegenheit, dass man sowas mit eigenen Händen angreift. Hier und heute haben Sie wirklich die Möglichkeit, mit eigener Hand sozusagen mit dem Weltall in Kontakt zu treten. Wir haben verschiedene Meteoritenstücke mit. Es sind Eisenmeteorite, es sind Steinmeteorite. Die Eisenmeteorite sind sehr schön mit geätzten Flächen, das können Sie da anschauen. Steineisenmeteorite, wo fast Halbedelsteine in Eisen eingelagert sind, die wunderschön ausschauen. Der Erwin hat, glaube ich, sogar ein Stück Mondgestein mit, das als Meteorit zur Erde gefallen ist. Das heißt, diese Meteoriten kommen nicht nur aus dem Asteroidengürtel, sondern auch vom Mond und vom Mars. Und diese Gelegenheit, glaube ich, sollten Sie sich einfach nicht entgehen lassen, diese Stücke anzuschauen, in die Hand zu nehmen und einfach einmal das Gefühl zu haben, einen Stein in der Hand zu haben, der 4,5 oder 4,6 Milliarden Jahre alt ist und sehr, sehr weit gereist ist. Ein kleiner Hinweis möchte ich nur geben, wenn es erlaubt ist, im Ars Electronica Center findet bis zum 23. August noch die Ausstellung Sternenstaub statt. Da können Sie solche Meteoritenproben auch unter dem Mikroskop anschauen. Und unter anderem ist dort auch ein 300 Gramm schwerer Mondmeteorit. Das ist das größte Stück Mondgestein, was jemals überhaupt in Österreich war. Also wenn Sie da noch die Gelegenheit haben, dort vorbeizuschauen, würde ich das unbedingt empfehlen.
Danke. Gut, an Betracht der Ereignisse, die uns bevorstehen, irgendwann. Gibt es konkrete Fragen von Ihnen jetzt aus dem Publikum?
Da sind. Ich habe eine Frage zur Definition der erdnahen Objekte. Was versteht man darunter und vielleicht auch noch ein Wort zu den Erdbahnkreuzenden?
Das ist praktisch dasselbe, wenn man von praktisch, ja. Wenn man von erdnah spricht, meint man solche, die prinzipiell die Erde treffen könnten, und das sind ja dann nur Erdbahnkreuzende. Also sonst, wenn die nicht die Erdbahn kreuzen würden, könnte nie es zu einem Zusammenstoß kommen. Also cum grano salis meint man da damit dasselbe. In Wirklichkeit, wenn man es genauer nimmt, wenn etwas knapp außerhalb der Erdbahn auf einer ähnlichen Bahn umkreiste, die Sonne, dann würde das nie die Erde treffen und dann würde man es auch als erdnah bezeichnen, aber das ist prozentuell nur ein kleiner Bruchteil von dem Ganzen.
Danke.
Okay. Erstmal herzlichen Dank für Ihren sehr lebendigen Vortrag, fand ich wirklich klasse. Sie haben uns zwei Krater gezeigt, die auf Kontinenten lagen. Jetzt werden natürlich einige auch im Meer liegen. Hatten die die dort eingetroffenen Asteroiden, hatten die nicht so eine starke Wirkung, weil die ins Wasser gefallen sind?
Es ist eigentlich, ich freue mich direkt, dass Sie das jetzt ansprechen, weil da kann ich jetzt etwas anbringen noch. Erstens einmal, logischerweise, die Meeresablagerungen haben derartige Krater größtenteils zugeschüttet. Und noch dazu, wie sollte man das ohne weiteres finden? Weil die meisten haben wir von Satelliten gefunden, oder das Nördlinger Ries kennt man früher schon von hochfliegenden Flugzeugen aus. Also das heißt, die gibt es wohl auch, und zwar an Stellen, wo früher beim Einsturz kein Meer war, und dann hat sich das gefüllt, oder wo es mehr flach war und wo größere Sachen eingestürzt sind, die natürlich dann durchschlagen konnten durchs Wasser. Aber jetzt erinnere ich mich da an eine Berechnung, von der ich gelesen habe. Angenommen, ein 500 Meter großer Asteroid würde in der Mitte des Atlantiks, wie er heute ist, aufstürzen, mit den üblichen Geschwindigkeiten, von denen wir gehört haben. Da habe ich die Zahlen einigermaßen noch im Kopf. Nur 500 Meter groß, also nicht allzu groß. Der würde am Anfang, würde das Wasser, wenn er einstürzt, über 12 Kilometer hoch spritzen. Und dann geht's los mit einem Tsunami. Und wenn dieser Tsunami, der in wenigen Stunden dann sowohl Nordamerika als auch Europa erreicht, der würde beim Erreichen der Küsten, würde der Tsunami noch eine Wasserhöhe, die Welle haben von 300 Metern. Also das heißt, in wenigen Stunden, klarerweise, wären viele, viele, viele Millionen Leute tot. Aber das ist halt errechnet worden. Aber solche Wirkungen sind dann natürlich beim Einsturz ins Wasser gewaltige Tsunamiwellen. Ja.
Da hinten noch eine Frage.
Da hinten ist ein Herr.
Also angenommen, man hat einen Asteroid, der circa 1 Kilometer Durchmesser hätte, der auf die Erde stürzt. Wie groß war der vorher, bevor er in die Erdatmosphäre eintrifft?
Nein, wenn er in die Erdatmosphäre eintritt, dann hat er ja noch seine Größe. Mhm. Erst wenn was da ankommt, hängt davon ab, wir haben ja auch einmal einen Doppelkrater gesehen, ob er in mehrere Trümmerstücke zerplatzt oder auch nicht. Es hängt auch weiters ganz wesentlich davon ab, aus welchem Material das Ganze besteht. Ein Eisenmeteorit, wie der Herr Raab gesagt hat, der da liegt, der übersteht sozusagen die Reise durch die Atmosphäre größenmäßig nicht allzu verändert. Ein Steinmeteorit verliert wahrscheinlich sehr viele Schichten außen oder zerplatzt völlig. Und daher ist es nicht so leicht zu beantworten. Hängt von der Geschwindigkeit ab, hängt von der Kompaktheit ab, hängt von der Zusammensetzung ab. Deswegen kann ich Ihnen da keine klare Antwort geben. Aber was halt unten ankommt, ist auf jeden Fall doch kleiner, als was oben sozusagen in die Erdatmosphäre eintritt. Und was dann herunten ankommt, das ist eben dann ein Meteorit oder mehrere.
Ich habe noch eine Frage, und zwar fliegen die tendenziell singulär oder zum Teil auch in Gruppen? Also dass es eher so eine Art Schwarmeffekte gibt. Und wie ist das bei diesen Kratern, die Sie gezeigt haben? Sind es, wenn es denn mehrere Einschlagpunkte gibt, ist es dadurch entstanden, dass der zerplatzt ist oder dass da ein Schwarm eingetroffen ist?
Nein, das Erstgenannte. Man kennt eine Reihe von Asteroiden heutzutage, das sind Doppelasteroiden, also da umkreisen zwei Asteroiden einander, aber die sind eher die Asteroiden jenseits des Neptun, die kommen nicht zu uns. Und üblicherweise ist es so, dass etwas zerplatzt, das Nördlinger Ries, das ich schon erwähnt habe, das ist auch zumindest in zwei Teile zerplatzt, das viel kleinere hat das sogenannte Steinheimer Becken erzeugt und das große das Nördlinger Ries. Und also eigentlich eine relativ klare Antwort, sie kommen nicht als Schwarm, wenn es um Asteroiden handelt. Wenn es um Staubteilchen geht, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ist die Geschichte ganz anders. Denn zerfallende Kometen, das ist wieder eine andere Geschichte, die sind richtige Schwärme. Und wenn man von den sogenannten Leoniden und was es da alles gibt, da gibt es eine ganze Reihe von sogenannten Sternschnuppenschwärmen, da haben sie genau den Fall, den Sie besprochen haben, aber das sind nicht die Asteroiden, sondern das sind kleine Teilchen. Zerfallene Kometen, und wenn da die Erde durchfliegt, dann regnet es zack, 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 diese Teilchen herein, das sind dann Schwärme.
Ja, meine Frage wäre, wir haben jetzt gehört, jede Menge von Asteroiden und Erdbahnkreuzern, aber gibt es eigentlich auch Abschätzungen oder Studien, wie es mit Kometen ausschaut, weil es kommen ja jedes Jahr zig Dutzende von Kometen, größere und kleinere, in unser Sonnensystem rein oder in Sonnennähe, Erdnähe. Wie schaut es da eigentlich aus?
Bei den Kometen, bei denen es sich ja um sogenannte schmutzige, verdichtete Schneebälle handelt, die sind so locker, das weiß man auch schon seit langer Zeit, dass von mir aus, und das ist auch kein Spaß, angenommen ein 10 Kilometer großer Komet, das ist ganz was anderes wie ein Asteroid, das sind aus Schnee, Staubteilchen, auch größere Bröckchen, zusammengesetzte Gebilde, typischerweise einige Kilometer groß, maximal 100 Kilometer groß, die sind so locker, dass von mir aus ein 10 Kilometer großer Komet, und das beantwortet indirekt die Frage, wenn man da was anzugreifen hätte, wenn man da hinfahren könnte und ein Raumfahrer könnte aussteigen, der könnte mit seiner Armkraft einen Kometen auseinanderreißen. Ja? Sprich, was kann man sich vorstellen, erstens könnte man die relativ leicht abwehren, die kann man wirklich zerblasen, die verdampfen dann mit Atombomben, und zweitens würden die nicht die Reise durch die Erdatmosphäre durchstehen, sondern die würden Druckwellen machen. Kann auch schlimm sein, schlimm genug, aber würden nicht die extremen weitflächigen Zerstörungen und Erschütterungen, das ist immer das, dass der Vulkanismus auch gefördert wird, hervorrufen wie die festen Brocken. Aber Sie haben ganz recht, es ist auch eine Gefahr, aber nicht die.
Also mich persönlich würde noch interessieren, und zwar, wir haben ja vorhin gehört, dass sozusagen die meisten aus dem Asteroidengürtel kommen, also aus dem Bereich zwischen Jupiter und Mars.
Ja.
Wie kann man sich vorstellen, dass sozusagen deren Bahn überhaupt mal in Erdnähe gerät?
Ja, das kann man sich ganz leicht vorstellen. Man stelle sich vor, es fliegt ja nicht alles parallel nebeneinander schön auf einer Kreisbahn um die Sonne, sondern angenommen, da ist ein großes Stückchen und ein kleines Stückchen fliegt da ein bisschen schneller, fliegt vorbei, hoppla, spürt die Anziehungskraft und wird schon aus der Bahn rausgelenkt und von mir aus fliegt Richtung Sonne, weil die Sonne auch anzieht. Das heißt, gegenseitige Störungen, auch durch Planeten, aber der Asteroiden untereinander, führen dazu, dass eben etliche ihre ursprüngliche Bahn verlassen. Also Schwerkraftstörungen machen das, dass die Bahn verändert wird und etliche dann weiter hinein in die inneren Gefilde des Sonnensystems fallen. Vom Mars aus gesehen ist ja die Erde weiter innen. Also deswegen ist das problemlos erklärbar.
Eine Frage war der Halley-Bopp, wie Sie ihn bezeichnet haben, vor einigen Jahren auch als so ein Meteorit, der was die Erdbahn verlassen
ein Komet.
Hat. Also ein Komet.
Ein Komet. Die haben wieder eine andere Herkunft. Die sind noch weit jenseits des Planeten Neptun, viel weiter draußen kommen die ursprünglich her. Und das ist ein Komet. Das ist eben so ein schmutziger Schneeball, wie ich schon gesagt habe. So ein eher für die Zwecke, die wir heute da behandelt haben, Gefahr für die Erde. Ein harmloserer Genosse, wenn er denn die Erde treffe. Wird aber nicht.
Wir haben den zufällig gesehen, von Chile rüber. Ja. Da haben wir lang vom Flugzeug, das war wahnsinnig langen Streifen gehabt, war ein herrliches Schauspiel.
Ja, das ist ein herrliches Schauspiel. Früher haben sich die Leute gefürchtet, haben geglaubt, das sind Unglücksbringer und bringen die Pestilenz auf die Erde und auch Kriege. Heute weiß man, das sind wunderschöne Himmelsschauspiele, das sollte man genießen und sie haben es offenbar genossen. Das ist schön, da ne? Erinnert man sich gerne.
Da habe ich noch eine Frage, und zwar im Nördlinger Ries. Ist da noch was? Wenn man da tief genug gräbt, findet man da das Teil?
Nein, man hat eigentlich dort, das ist wie gesagt 15 Millionen Jahre her, man hat nur indirekt was gefunden. Und zwar damals wurde durch die Energie, die freigesetzt wurde, wurde Gestein zum Teil auch verflüssigt. Und diese Spritzer, die sind beispielsweise bis in die heutige Tschechei geflogen. Und dort hat man glasartige Strukturen gefunden, wo man nach einiger Zeit draufgekommen ist. Die sind ja länglich. Und nach einiger Zeit hat man, als man die fand, hat man die nicht mehr aufgeglaubt, sondern hat man geschaut, wo die Achse hinweist und ist draufgekommen, die sind wirklich vom Nördlinger Ries hergespritzt, über hunderte Kilometer. Nicht? Also das... In diesem Sinne könnte man sagen, da ist wohl sein Material auch dabei, aber das meiste ist einfach beim Aufprall verdampft.
Gibt es denn also, welche, wo man noch was findet?
Da?
Nein, also von den Großen. Also gibt es irgendwelche Krater, wo man wirklich vom Original in einer gewissen Tiefe was gefunden hat oder zumindest physikalisch identifizieren
es
kann?
Es gibt eine Reihe von Meteoriten, zum Beispiel in Südafrika, das weiß vielleicht der Herr Raab besser, weil er mit diesen Dingen ja da ungleich besser Bescheid weiß als ich, der nicht auf dem Gebiet gearbeitet hat. Da gibt es mannshohe Meteoriten und ich weiß nicht, wissen Sie das zufällig, ob man den Krater...
Also in den ganz großen Kratern findet man nichts, weil das, der Meteorit beim Einschlag durch die frei werdende Energie einfach verdampft. Vor dem ist einfach nichts mehr da. Bei kleineren Kratern, zum Beispiel für diesen ganz bekannten Arizona-Krater, den Sie gezeigt haben, der nur unter Anführungsstrichen 1,2 Kilometer Durchmesser hat, hat man Stücke gefunden bis zu 600 Kilogramm, die aber beim Eindringen in die Erdatmosphäre schon von diesem Ding abgeplatzt sind. Das Hauptstück, also wie Sie gesagt haben, 30, 40, 50 Meter Durchmesser gehabt hat, ist auch verdampft. Den hat ja vor 100 Jahren ein Minenbesitzer gekauft, der hat danach gebohrt, weil er glaubte, er findet dort viel Eisen und die enthalten auch Gold und schwere Elemente, da wollte er dann einschmelzen, das aber zur damaligen Zeit noch nicht gewusst. Mittlerweile weiß man es, dass die eben durch diese Energie beim Aufprall komplett verdampfen und dass es einfach sinnlos ist, dann auch zu bohren in einem Krater.
Also interessanterweise umgekehrt, wie man es erwartet, je größer der Krater, umso weniger findet man, oder gar nichts. Ne? Ja.
David, darf ich dich kurz fragen? Also wir haben heute auch David Vogelsang heute und er könnte ganz kurz vielleicht erzählen, er ist bei der Sternwarte Davidschlag dabei. Ihr beschäftigt euch ja sozusagen mit Kleinplaneten. Kannst du kurz mal einen Eindruck davon geben, was man als Amateur da macht, wenn man dort mitarbeitet oder dort Beobachtungsprogramme unterstützt?
Vielleicht ein paar kurze Worte zur Privatsternwarte Davidschlag. Also die Inhaber sind der Herr Erich Meyer und der Herr Erwin Obermeier. Ich bin eigentlich jetzt momentan der Beobachter, der aktive Beobachter, natürlich mit aktiver Unterstützung, Gott sei Dank. Und ja, wir versuchen in erster Linie Erdbahnkreuzer aufzuspüren, nachzuverfolgen und eben diese Daten, also man muss dazu sagen, bekannte Erdbahnkreuzer, wo die was entdeckt, vor kurzem entdeckt worden sind, schon von größeren, wie der Herr Meinberger vorher gesagt hat, von größeren Profisternwarten schon entdeckt worden sind, aber dann eben nachverfolgt kehren. Weil die großen Profisternwarten suchen, geben die Daten dann rein ins Internet und viele Amateure können sie dann auf die Daten stürzen und dann das weiter beobachten und die Bahn eben verbessern. Ja. Ja, und wir versuchen dann in erster Linie natürlich diese Bahnen zu verbessern, dass die genauer werden, die Bahnen, dass man dann besser abschätzen kann, wie gefährlich ist er wirklich. Ja, und natürlich auch im Hauptgürtel oder beziehungsweise im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter auch neue Kleinplaneten, kleine Asteroiden oder Asteroiden zu entdecken, die was bis jetzt noch nicht entdeckt worden sind. Das ist in erster Linie, was wir in Davidschlag machen, aber auch natürlich Deep Sky Aufnahmen, also schöne Bilder von unserem Universum, das was außerhalb von außerhalb unseres Sonnensystems, ja, also wirklich dann schöne, knallige, bunte Bilder, die was dann wirklich sehr schön zum Anschauen, zum Herzeigen sind, ja.
Prozent, sind das circa die ihr sozusagen der Beobachtung von Asteroiden oder potenziell gefährlichen widmet?
Vielleicht darf ich die Frage weitergeben an den Herrn Erich Meyer, der weiß da sicher besser Bescheid.
Ich frage ganz was anderes, weil vielleicht die Zahlen die Herrschaften gar nicht so interessieren. Ich habe eine Frage an den Herrn Professor Weinberger. Vor ungefähr einer Woche ist ja ein Himmelsobjekt, ein Asteroid oder ein Komet auf dem Jupiter eingestürzt. Gibt es da vielleicht nähere Informationen dazu? Das ist ja was ganz Aktuelles.
Ich habe darüber gelesen, ganz kurz, aber ich muss sagen, aus Gründen, weil ich auf einem Vulkan war, auf einem ehemaligen, nämlich letzte Woche auf Gran Canaria, habe ich leider die Details nicht verfolgt. Und im Urlaub, selbst ein Astronom, der den Himmel so liebt, der kümmert sich dann ausnahmsweise nicht um himmlisches Geschehen. Also ich weiß davon, aber ich weiß keine Details.
Guten Abend noch, danke.
Und